Der Laden muss dich nicht kümmern, sagte Luise zu Edgar. Wenn es für deine Laufbahn förderlich ist, dass wir nach Obermenzing ziehen, näher bei der Stadt leben, dann werde nicht ausgerechnet ich als deine Frau dir Steine in den Weg legen. Er sah sie an, strich durch den hellen Schopf des Jungen an seiner Brust. Ob was daraus wird, weiß ich ja nicht. Aber der Roh meint, es könnte was werden. Durch diesen Vorfall mit der Ohnmacht sind wohl Kollegen von ihm auf meine Sachen aufmerksam geworden. Und vor meinem Aquarium, das bei der Kunsthandlung im Fenster stand, musste die Polizei eine Menschenmenge auseinandertreiben. Luise spürte ihr Herz klopfen. Da, wo der Stachel gesessen hatte, war nur noch das Klopfen. Einer von den Kollegen hat zum Roh gesagt, dieser Ende, den sie da zwischen sämtlichen Stühlen entdeckt haben, der ist ja wohl dabei, sich einen Namen zu machen. Auf mich kannst du zählen. Luise musste die Worte herauspressen, weil ihr aus dem klopfenden Herzen ein jäher, heißer Stolz bis in die Kehle züngelte. Hatte nicht sie es vom ersten Tag an gewusst, dass in dem langen, linkischen Menschen etwas Unvergleichliches steckte? Dass er nicht einfach nur ein schöner Bursche war, wie sie zu Dutzenden herumliefen, sondern dass diese Schönheit aus dem Innern herrührte, aus dem Reichtum, der in diesem Kaleidoskop von einem Mann verborgen lag. »Ich greife dir unter die Arme«, sagte sie. »Ich fange gleich morgen in der Frühe an, unsere Sachen zusammenzupacken.« »Danke«, sagte er und beugte sich über Michaels Kopf zu ihr hinüber. Allein das war Gold wert. Nein, mehr als Gold. Mehr als das Elfenbein an Salomons Thron. Also zogen sie fort aus dem bunten Haus, fort von den Freunden, der Leihbücherei und dem Hasen, den Menschen, mit denen es leicht gewesen war. Die neue Wohnung, Obermenzing, Prinzregentenstraße, war im Vergleich mit der alten geradezu elegant, lag im Parterre einer Villa und offerierte ihnen ein großes Atelier für Edgar und eine reizende Kinderstube für Michael. Dass sie ihre glücklichsten Jahre mit den zu kleinen Räumen hinter sich ließen, bemerkten sie erst viel später. Und vielleicht war es überhaupt nur Luise, die es bemerkte. Sie war ja immer noch wunderbar, ihre Zauberkugel, die ihre zerbrechliche Schönheit bewahrte, und auch Livlam, ihr guter Geist mit den gläsernen Herzohren, zog mit ihnen um. Sie lernten neue Menschen kennen, kluge, begabte, vielfarbige und widersprüchliche Menschen, die ihr geistiges Gewicht in die Waagschale warfen und mit denen sich trefflich debattieren ließ. Sie waren ja immer noch zu dritt, die Dreieinigkeit im Herzen ihres Universums, und außerdem begann Edgars Laufbahn Fahrt aufzunehmen, bekam sein Name einen Klang, der bis ins ferne Amerika hallte. Es ging ihnen gut. Manchmal saßen sie zu zehnt oder zwanzigst beisammen, und wenn Edgar das Wort ergriff, wurden kurz alle still, um ihm zuzuhören. Kam Luise nicht zum Kochen, aßen sie Aprikosen aus Floßmanns Garten, die sie in Scheiben schnitten und auf butterweiches braunes Brot legten. Ihr kleiner Sohn blühte auf, bekam ein dunkles Gesicht wie ein Zigeuner und sagte Dinge, über die ihre Gästeschar bezaubert lachte. Vielleicht war es tatsächlich nur Luise, die zuweilen im Geheimen um die Enge trauerte, um die Schuhschachtel von einer Wohnung, in der nichts, weder Freund noch Feind, weder Gutes noch Böses, zwischen die drei Glieder ihres Dreigespanns gepasst hatte.